Wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern. Dann war das echt so eine Verzweiflungstat fast schon, dass ich eines Tages in der Uni angerufen habe und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich werde jetzt Musiker. Und dann war ich am Urlaub in Thailand. Und genau in dem Moment ist es so krank explodiert. Also das kann sich kein Mensch mehr vorstellen.
War das in der Phase eher Euphorie oder auch Überforderung?
Auf jeden Fall wirklich beides. Also da hatte ich schlaflose Nächte. Du siehst ja auf Spotify live, wie der Song streamt.
Ach echt?
Also in der ersten Zeit macht es dann immer plopp, 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 plopp.
Wenn
plop,
einer plop, den plop, abspielt?
Plop, ja.
Und es war dann irgendwann drrr, oder was?
Ja.
Echt?
Das war völlig krank. Wenn wir mit dem Gedanken an Songwriting rangegangen wären, wir schreiben jetzt einen richtigen Hit,
ja,
hätten wir ja hundertprozentig einen komplett anderen Song geschrieben.
Wenn man einen Nummer-1-Hit hat, hat man dann ausgesorgt? Wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern. Ich wette, ihr habt dazu direkt eine Melodie im Kopf. Die FAZ hat darüber geschrieben, ein Stimmungslied mit diesem sperrigen Satz zu beginnen, das muss man sich erstmal trauen. Getraut hat sich das Benny Hafner, besser bekannt als der Eumerer. Und da wir auch viel außerhalb Bayerns gehört werden, hier die wörtliche Übersetzung, der Almerer, also der, der von der Alm kommt. Und von der kommt Benny wirklich. Er kommt vom Tegernsee, ist auf einer Alm groß geworden, hat in seinem Leben schon viele andere Dinge gemacht, aber auch schon lange Musik und dann irgendwann diesen einen Song geschrieben, der sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, Wackelkontakt. Das war der Hit des Jahres 2025. 7 Wochen auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Über 300 Millionen Streams. Erfolgreichster Song des Jahres, weit vor Bruno Mars und anderen großen Namen. Nur Last Christmas konnte innerhalb einer Woche mehr Streams verbuchen. Insgesamt mehrfach Gold, einmal Platin-Status, Wiesenhit, läuft außerdem in Dauerschleife beim Après-Ski, am Ballermann, im Fasching, im Radio. Also mehr kommerzieller Erfolg geht nicht. Und mit Benny sprechen wir darüber, was das eigentlich mit einem Künstler, aber auch mit ihm als Mensch gemacht hat. Wir sprechen über den Moment, in dem man merkt, jetzt bin ich auf Nummer 1 und wer dann so alles anruft. Wir reden aber auch darüber, wie der Wackelkontakt eigentlich entstanden ist, was ein Nummer 1-Hit im Geldbeutel bedeutet und wie die Musikszene generell wirtschaftlich funktioniert. Und wir sprechen auch darüber, ob er manchmal vielleicht Angst hat, für immer der mit der Lampe zu bleiben. Willkommen bei uns an der Bar und viel Spaß bei Nah, Neugierig und Negroni. Benny, servus bei uns an der Bar.
Servus.
Was magst du trinken?
Also ich habe mir jetzt entschieden für einen Negroni, aber die unentschärfte Version.
Die Vollversion
sein. Ja,
okay, super. Ja, also für euch zur Erklärung, weil der Benny hat euch ein bisschen geschwankt, ob es jetzt noch ein Bier wird oder ein Negroni. Und ich finde, du hast dich gut entschieden. Ja. Dem Namen des Podcasts nach. Kilian wird das jetzt zubereiten. Und in der Zwischenzeit frage ich dich schon mal, Benny, was können andere von dir lernen?
Man kann viel lernen, wie man es nicht macht, aber man kann auch lernen, vielleicht so ein bisschen an seinem Traum festzuhalten, nicht gleich aufzugeben und dann einfach mal Risiko einzugehen und sich es einfach mal zu trauen. Mhm. Wenigstens auszuprobieren, seinem Traum hinterherzulaufen.
Ja. Aber bei dir hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass du es gemacht hast, würde ich sagen.
Ja, das stimmt, aber es hat da lang gedauert.
Ja?
Ja.
Ja, okay. Kommen wir gleich noch drauf. Ist auch schon eine gute Brücke eigentlich, weil bevor wir dahin kommen, woher dich jetzt wahrscheinlich die meisten kennen werden, dein Hit und auch deine Musik vielleicht mal generell, möchte ich schon noch ein bisschen drauf raus. Wer bist du und wo kommst du eigentlich her? Und du kommst ja, daher kommt ja auch der Name von einer Alm.
Ah ja,
da sind die Getränke. Yes. Dann machen wir das zuerst hier. So, also okay, cheers.
Ja, Prost.
Prost.
Wichtigste. Mhm.
Kann der was, der Negroni?
Kein.
Muss ich kurz fragen?
Boah, ja? Also ich glaube, der ballert.
Gut.
Aber der ist echt gut, richtig gut.
Geil. Sehr schön. Genau, du kommst von der Alm am Tegernsee und bist da auch aufgewachsen tatsächlich, daher der Name Eumerer.
Ja.
Wie kann man sich die Kindheit vorstellen?
Also ich bin mit 5 oder 6 Jahren sind wir auf die Alm gezogen. Vorher haben wir einen Yachtclub Tegernsee gehabt.
Aha.
Direkt neben dem Gymnasium Tegernsee. wo ich dann auch zur Schule gegangen bin. Das wunderschöne Gymnasium, wo man morgens schon mit frisch gebrautem Biergeruch in die Schule geht.
Ah, da war ein Brauhaus
ziemlich
direkt,
einzigartig,
oder?
Ja.
Okay.
Genau.
Hast du die Mitgliederliste vom Yachtclub hoffentlich gut aufbewahrt mit allen Telefonnummern?
Na, nee? Okay. Leider nicht.
Schade, okay.
Doch, ein paar sind schon.
Aha.
Ja, und man kann sich so vorstellen, es war wirklich am schönsten Arsch der Welt.
Mhm.
Da war die Hütten, unten im Erdgeschoss quasi, war unser Restaurant, unsere Wirtschaft. Und in den beiden oberen Stockwerken haben wir gelebt, zusammen unter einem Dach mit unserem Hausmeister, mit unserem Koch, meine Eltern, ich. Und gefühlt 1 Million Tiere. Also zu unseren krassesten Zeiten haben wir irgendwie 80 verschiedene Tiere gehabt.
Okay.
Und das war nichts Klassisches, keine Kühe, keine Pferde,
ja,
sondern nur von überall her eingesammelt. Wir waren so eine kleine Auffangstation.
Ja.
Wir haben vom Albino-Pfau bis hin zu Eichhörnchen, bis hin zu Weißbüschelkopfäffchen, dann wieder Wildschweine, die uns unser Schreiner illegal irgendwie aus Berlin brachte. Und so.
Ja.
Wir haben alles gehabt.
Ja. Ja. Und jetzt hast du ja gar nicht von Anfang an so klar gesagt, ich werde jetzt Profimusiker, sage ich mal, sondern du hast ja ein bisschen einen anderen Werdegang. Nehmen wir uns mal mit, ja, nach der Schule, wie ging es weiter?
Also meine Schulzeit war schon so ein bisschen ein Auf und Ab. Da war ich 14, 15, da bin ich dann aufs Internat gegangen für 1,5 Jahre an Chiemsee.
Mhm.
Einfach aus dem Grund, weil ich auf dem Berg ein bisschen zu abgeschieden war oder so habe ich mich damals gefühlt. Ich hatte halt keinen direkten Nachbarn, wo ich mal hingehen konnte zum Zocken oder was weiß ich. Und es war dann so eine gemeinsame Entscheidung mit meinen Eltern, dass ich einfach mal ins Internat gehe, dass ich ein bisschen soziale Kontakte habe. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber dass ich nicht ganz so abgeschieden bin.
Ja.
Und dann kam durch einen Gast, der damals Direktor vom Restaurant Tristan auf Mallorca war, das Angebot, ob ich nicht ein Praktikum auf Mallorca machen will.
Ja.
Und dann bin ich wirklich, da hatte ich 3 Wochen Zeit, das irgendwie zu entscheiden. Und ich weiß heute noch, ich habe damals zum Geburtstag ein AC/DC-Konzert geschenkt gekriegt.
Mhm.
Und für mich war das damals die schwerste Entscheidung meines Lebens, mich zu entscheiden zwischen, gehe ich jetzt aufs AC/DC-Konzert oder gehe ich für das Praktikum nach Mallorca.
Ach so, so war die Entscheidung.
Ja, wirklich. Okay. Das war für mich so schwer. Dann habe ich mich natürlich Gott sei Dank für das Praktikum entschieden.
Mhm.
Und aus dem Praktikum wurden dann 4 Jahre.
Ja.
Ja.
Lehre auch dann in der Gastronomie?
Genau. Also eigentlich erst F&B-Praktikum und habe dann in der Küche angefangen, aber dann kam auch ziemlich schnell so das Gespräch, ob ich nicht Bock hätte, meine Ausbildung dazu machen.
Ja.
Und dann war ich erster, einziger und letzter Lehrling im Restaurant Tristan.
Ach echt?
Ja, genau.
Weil nach dir es keiner mehr toppen konnte, oder?
Erster, weil sie es noch nie gemacht haben. Einziger, weil ich der Erste war.
Ja.
Und letzter, weil sie sich, glaube ich, danach gedacht haben, sonst tun wir uns nie wieder an.
Ja, ich habe das hatte ich mit dem Jan Hartwig hier auch an der Bar, dass er gesagt hat, so Lehrlinge in der Spitzengastronomie ist nicht so einfach, weil du musst eigentlich erstmal die Basics lernen und die lernst da nicht so ohne weiteres.
Ja. Genau, also 3 Jahre Lehre, dann noch 1 Jahr übernommen worden, dann war ich noch 1 Jahr auf Mallorca und dann wollte ich erstmal wieder zurück. Und dann bin ich wieder heim auf die Alm zu meinen Eltern, einfach um mal wieder kurz anzukommen.
Ja.
Dann bin ich irgendwann, da ging es dann auch langsam so los mit Silvesterabend mal ein Konzert spielen und kochen, habe ich dann so verbunden. Haben wir dann mal 4 Tage zum Beispiel Konzertabend mit dem Eumerer, so hieß ich ja damals schon, gemacht und ich habe noch gekocht für die Leute.
Ja.
War für mich Stress pur, aber ich habe es gemacht.
Echt,
ja? Ja, die Aufregung vor Konzerten, was ich ja heute noch habe und dann noch das Kochen nebenbei, das war brutal.
Mhm.
Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil da hat man dann so die ersten, oder da sind die ersten Leute auf einen aufmerksam geworden.
Ja.
Und danach bin ich dann in die Überfahrt gegangen am Tegernsee und habe da ein Hotelmanagement-Studium angefangen. Und das habe ich dann nach 1 Jahr abgebrochen, weil ich da dann die Entscheidung getroffen habe, ich gehe jetzt straight den Musikerweg.
Ja? Ja? Okay. Hattest du da schon so erste Erfolge gehabt als Musiker?
Das ist immer ein bisschen relativ, aber ich habe Billy und der Sohn.
Ja.
Mein allererster Song eigentlich, den habe ich damals hochgeladen, habe ich im Kinderzimmer von meinem besten Freund, haben wir so ein Handyvideo aufgenommen.
Ja.
Und das ist für damalige Verhältnisse eigentlich relativ viral gegangen.
Ja.
Und ich weiß noch, wir saßen in der Überfahrt auch damals im Raucherbereich so ein bisschen zusammen und dann haben mich auch schon die Ersten drauf angesprochen, ja, voll geiler Song und so weiter. Aha. Und da hatte ich auch dann schon mein erstes Album irgendwann aufgenommen, mhm, beim Label am Tegernsee.
Ja.
Also das Album heißt ja auch Bill in the Sun. Und das war, wenn man so will, so ein erstes Anzeichen eines Erfolgs. Mhm. Und dann, ja, kam Silvester, das weiß ich noch. Mhm. Einen Tag später hat meine Freundin Schluss gemacht.
Oh.
Meine damalige Freundin. Und dann bin ich, zur gleichen Zeit bin ich dann nach Ravensburg gefahren, weil es war ein duales Studium.
Mhm.
Und ich dachte, es war echt brutal. Also meine Freundin hat Schluss gemacht, ich hatte keinen Führerschein mehr, weil dann haben sie mir gezwickt, irgendwie auch 3 Monate davor. Ich kam von der Alm, ich dachte mir, geil, ab nach Ravensburg, ab in die Stadt, habe keine Wohnung gefunden und bin gelandet an irgendeinem Bauernhof am Arsch der Welt. Mhm. Für jeden wäre es wunderschön gewesen. Ich dachte mir nur, das gibt's doch nicht. Ich habe keinen Führerschein, Freundeschluss gemacht, jetzt muss ich da lernen, muss jeden Tag eine Stunde mit dem Bus irgendwie zur Uni fahren. Also war alles scheiße. Und dann war das echt so eine Verzweiflungstat fast schon, dass ich eines Tages in der Uni angerufen habe und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich werde jetzt Musiker.
Ja.
Das habe ich auch wirklich so ausgesprochen.
Aha.
Und die haben sich dann gedacht, okay, wenn du meinst, das habe ich dann im Hotel, habe ich es der Personalleiterin auch gesagt, sorry, hör auf, ich werde jetzt Musiker. Ich habe gedacht, der Bure dann Vollschlag.
Ja.
Und habe ich dann aber irgendwie durchgezogen.
Du hast es durchgezogen, ja, das kann man wohl sagen. Bevor jetzt Wackelkontakt und so weiter, das alles explodiert ist, da lagen wahrscheinlich noch ein paar Jahre dazwischen. Wie sah dein Musikerleben dann aus nach dieser Entscheidung?
Ich bin dann in eine WG gezogen mit einem heute noch besseren Freund, damals schon ganz guter Freund. Das war, bevor ich da eingezogen bin, war das noch ein Hasenstall.
Was, die Wohnung?
Nicht die Wohnung, aber das Zimmer.
Das Zimmer.
Da haben er und seine Freundin, haben da irgendwie 5 Hasen drin gehalten oder was
weiß ich. Und dann kamst du.
Die haben da rumgerammelt, dann haben sie irgendwann zu viele Hasen gehabt und keine Ahnung, hat die Freien Schluss gemacht, dann hat die nur schauen müssen, wie es die Hasen mitnimmt. Dann hat er mich gefragt, ob ich da einziehen will.
Mhm.
Ja klar, er hat auch gesagt, ich mache auch das Zimmer vorher sauber. Ja,
danke.
Vielen Dank, echt voll nett. Und dann bin ich da eingezogen und dann habe ich damals einen Job gefunden am Tegernsee in der Königslinde,
mhm,
und habe da erstmal 3 Tage die Woche nebenbei gekocht.
Mhm.
Dann habe ich halt so die ersten Konzerte gespielt, hab Videos hochgeladen, habe immer so Wochenrückblicke gemacht, also habe mir Tegernseer Zeitungsartikel durchgelesen, habe dann darauf irgendwie Songs gemacht und
ja,
so.
Ja, ja.
Und darauf sind dann die ersten Leute aufmerksam geworden. Dann kamen schon die ersten Gigs daher, die ersten Vorband-Gigs auch für schon größere Bands in der Mundartszene. Und so habe ich es dann geschafft, damit mein erstes Geld zu verdienen. Und dann wurden aus 3 Tagen Küche irgendwann 2. Irgendwann wurde 1 Tag. Das ging dann relativ schnell. Und dann irgendwann konnte ich eigentlich von der Musik leben.
Okay. Ich würde gerne, bevor wir zum Wackelkontakt und allem, was damit zu tun hat, kommen, erstmal noch ein bisschen über deine Musik generell sprechen. Jetzt kennen dich sicher viele über diesen einen Song, aber da ist ja wirklich sehr, sehr viel mehr. Wenn man dich fragt, was machst du für Musik, was sagst du denn dann?
Musik, die sich eigentlich in keiner Schublade so wirklich aufhält, würde ich jetzt sagen, so rein musikalisch. Also klar mache ich schon bayerische Texte bevorzugt, mal mehr und mal weniger bayerisch, aber so, dass sich's immer unverkünstelt anfühlt. Aber musikalisch bewegt sich's ja von Hardrock, fast schon Metal, bis hin zu ein bisschen Hip-Hop, bis hin zu Partymusik. Manche meinen vielleicht sogar ein bisschen in die Ballermann-Richtung, obwohl ich es ein bisschen anders sehe vom Sound her, aber und Gstanzl ist irgendwie auch dabei.
Gstanzl? Was ist
Gstanzl?
Das musst du erklären.
Ist so, das, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Bayerisch ist bayerisch für, ich sag mal, eine gewisse Reimform und eine gewisse musikalische Struktur. Meistens ist halt das. Und darauf wird dann irgendwie irgendwas getextet, irgendwas Lustiges mit einem kurzen und knappen Refrain.
Mhm.
Und ich habe dann irgendwann angefangen, halt moderne Gstanzl zu machen, dass ich mich eben nicht an diese Form halte, sondern dass ich das verpacke in moderneres musikalisches Gewand,
ja,
aber mit dem gewissen Gstanzl-Touch.
Okay. Ja. Schreibst du alles selbst?
Ja. Also, was das Songwriting und das Producing angeht, arbeite ich mit anderen Leuten zusammen, aber meine Texte sind zu 99% von mir.
Okay. Ja. Und mit Songwriting ist dann die Musik gemeint? Da hast du noch andere dann?
Genau.
Okay. Ja.
Also, es ist auch oft geiler und leichter, mit anderen Leuten in einem Raum zu sitzen und zu schreiben. Nicht immer, ich schreibe auch gern für mich allein, da kommt dann anderes Zeug raus, mehr so eigener Style, aber ich brauche oft Menschen, die einem allein schon die Bestätigung geben, ja, das ist jetzt gut, weil manchmal scheitere ich an meinen eigenen Ideen und dann denke ich mir im ersten Moment, das ist voll geil. Nach 10 Minuten denke ich mir, vielleicht ist das aber doch irgendwie scheiße. Okay. Und dann gehe ich zur nächsten Idee und dann irgendwann sind es 50 Ideen und dann denke ich mir wieder, vielleicht war die erste doch die beste. Also ich bin ein ganz schlechter Entscheider, was passt und was nicht.
Okay. Beim Getränk hast du gut entschieden.
Glaube ich, das stimmt.
Und wer steht bei dir im Publikum?
Das ist auch völlig gemischt.
Ja?
Also das ist erstaunlich gemischt sogar. Mhm. Was ziemlich cool ist. Auch herausfordernd, aber auch ziemlich geil. Weil von 6-7-jährigen Kindern, die halt voll Wackelkontakt und Zebrastreifen fährt und manchmal so die explizitesten Songs leider
anfangen. Ja, die gibt's auch,
also das heißt leider, aber wenn mir dann Eltern wieder erzählen, dass der Bub mit 5 Jahren irgendwie im Badezimmer steht und singt, ich bin aufgewacht mit einem Cocktailschirm im Arsch.
Ich kann
nichts dafür.
Naja, du hast einen Text geschrieben.
Aber auch Familien,
ja.
Dann die, die sich halt Vollgas geben.
Ja.
Und bis zur, sag mal, 80-jährigen Oma ist wirklich irgendwie immer alles dabei.
Ja, okay.
Ziemlich cool.
Ja, schon gemischt. Ja. Also es ist nicht das Ballermann-Publikum, sag ich mal. Nicht nur zumindest.
Nicht. Ja. Das ist nicht.
Ja. Ja, okay. Jetzt kommen wir mal zum Wackelkontakt. Das kann ich dir natürlich nicht ersparen. Wann hattest du zum ersten Mal diese Idee mit der Lampe aus den 70ern und so weiter? Und wie ist daraus ein Song geworden?
Die Idee hatte ich, als ich zum Segmüller, deswswegen auch dann die Kooperation danach entstanden,
ja.
Aber ich bin zum Segmüller gegangen, weil wir sind damals umgezogen, also von Tegernsee nach Tegernsee umgezogen und bin in diese Lampenabteilung gegangen und ich, keine Ahnung, irgendwie bin ich auf diese Idee gekommen, was wäre ich eigentlich für eine Lampe oder was wäre ich eigentlich für ein Möbelstück. Und dann war das da so drin und dann daheim habe ich so eine Sprachnachricht aufgenommen, die eben genau, jetzt hätte ich fast wieder Cocktailschirm gesungen, aber die genauso geht so, wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern und da war es noch, ich glühe so gerne vor, ich gehe so gerne aus, mir haut's die Sicherungen aus, sowas irgendwie.
Aber so ähnlich ist es doch jetzt auch.
Ja, ja, nur halt ein bisschen reduzierter.
Okay,
und
ja.
Das war so der erste Snippet, den ich aufgenommen habe und das war halt dann da. Und dann irgendwie 3-4 Monate später war ich am Songwriting Camp und dann habe ich die Idee einfach mal gedroppt.
Ja.
Und dann.
Wie kam die an?
Ja, die kam sofort gut an. Dann, dann ist halt da der Song draus entstanden.
Ja.
Und dann halt lauter so Zufälle, dass halt gerade an diesem Tag ein Kinderchor einfach wirklich durch die Studios gelaufen ist und sich die Studios angeschaut hat, einfach um mal reinzuschnuppern.
Ja.
Und wir haben dann gesagt, hey Kinderchor, habt ihr Bock, das irgendwie mit einzusingen? Ja, klar, wir haben viel Bock. Was, oder?
Wirklich?
Kontakt.
Echt, oder?
Dann war das die Version, also eigentlich ja die Demo-Version sozusagen, und die wurde dann gemastert und dann haben wir sie rausgehauen und dann, ja, ist der Wahnsinn passiert.
Schon, oder? Also es ist auch die Version geblieben, die
das
da
ist die,
mit...
Genau die Version, da wurde nichts mehr dran gerüttelt.
Okay. Noch kurz, bevor wir zu dem Wahnsinn kommen, der dann begonnen hat. Du hast ja gerade deine Musikrichtung, deine musikalischen Vorbilder geschildert, auch dein heterogenes Publikum. Hattest du irgendwann Bedenken, dass der Song so groß wird, dass du in so eine musikalische Schublade kommst, so okay, Après-Ski oder Ballermann?
Ja, tatsächlich schon. Hab schon kurz gedacht, oh, wenn ich jetzt Konzerte spiele und hoffentlich nichts gegen das Ballermann-Publikum, aber ich habe mir schon gedacht, hoffentlich ist jetzt nicht irgendwie 80% des Publikums, hoffentlich erwarten die nicht, dass jetzt da das voll der Ballermann-Auftritt ist, weil es bei uns schon, ja, genretechnisch eben sehr gemischt abgeht und alles dabei ist, von Partymusik bis Balladen bis zu Bluesmucke bis Metal. Aber es war dann tatsächlich überhaupt nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe.
Okay.
Gar nicht.
Ja.
Also es war tatsächlich auch oft so, dass zum Beispiel Eltern mit ihren Kids auf die Konzerte gegangen sind und sich gedacht haben, was sind das für Scheiß? Ja, okay, Game Ohi. Aber sehr viele kommen danach und dachten sich, ach krass, jetzt habe ich den ganzen anderen Songs gehört, bin ein richtiger Fan geworden. Das, ist dann immer, das ist dann immer cool zu hören.
Ja, okay.
Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich die Sorge nicht kurz gehabt hätte.
Mhm. Ja, okay. Ja. Jetzt hast du gerade selber schon gesagt, wie dann sozusagen aus der Demo dann der Song geworden ist und dass dann der Wahnsinn losgegangen ist, ne, der jetzt mittlerweile überall läuft, den jede und jeder im Ohr haben. Wann hast du gemerkt, okay, da passiert gerade was, das ist größer als alles, was vorher war?
Das habe ich so Dezember 2024 ungefähr gemerkt.
Ja.
Da war ich gerade beim Andy Frei, der den Song produziert hat. Dann habe ich so gesagt, du Wackelkontakt, irgendwie, der streamt schon viel besser als die anderen. Du kannst ja auf Spotify for Artists schauen, wie die Kurve immer mehr so gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, du musst das unbedingt nochmal befeuern. Der Song war ja schon ein halbes Jahr draußen.
Okay.
War, der ist ja August 24 oder so rausgekommen.
Ja.
Der lief da schon wirklich sehr gut.
Ja.
Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, da tut sich nochmal was.
Ja.
Dann habe ich das nochmal Social Media mäßig befeuert und habe dann auch mal so ein Video gerepostet, wo so ein Mädel am Campingplatz saß beim Frequency Festival und die wurde so interviewt. Kennst du den nervigsten, oder was ist der nervigste Campingplatz-Song? Und dann sitzt jetzt da so Urösterreich und so, ja, wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern. Und das Video habe ich irgendwie im September einfach mal abgefilmt, weil ich es witzig fand.
Ja.
Und habe es dann 3-4 Monate später einfach einfach so gepostet.
Ja.
Und am ersten Tag ist gar nichts passiert. Nach 3 Tagen schaue ich nochmal drauf und dann ist das komplett viral gegangen, das Ding.
Ach echt?
Und dann habe ich das gleiche Video noch zweimal gepostet, zweimal nochmal komplett viral gegangen. Dann habe ich noch ein paar eigene Social-Media-Videos gedreht. Mhm. Und dann war ich am Urlaub in Thailand.
Mhm.
Und genau in dem Moment ist es so krank explodiert. Also das kann sich kein Mensch mehr vorstellen. Ja, das war halt dann, erst hat es halt so gemacht und dann hat es plötzlich einfach wirklich so gemacht.
Hockeystick.
Abartig. Ja. Also ich bin in Thailand gehabt, wollte Urlaub machen und bin überhaupt gar nicht mehr auf mein Leben klargekommen, was jetzt eigentlich hier gerade abgeht.
Also die Abrufzahlen auf Spotify. Ja.
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 Also es, auf einmal war das Ding in den Charts, einmal war das Ding auf Platz 5 in den Charts. Also das war,
du lagst in Thailand am Strand und hast schön auf deine Reports geschaut.
Dann habe ich in Thailand auf einmal noch ein paar Social-Media-Videos gedreht und dann ging es halt los, dass wir geplant haben, weil dann kommen natürlich alle Labels dieser Welt und wollen dir, sorry liebe Labels, aber wollen dich erstmal am Anfang ehrlich gesagt auch viele einfach über den Tisch ziehen.
Ja, was sagen die dann? Was wollen die von dir?
Ja, die wollen dir Geld bieten dafür, dass du den Rechte an dem Song gibst.
Ach so.
Und dafür versprechen sie dir, das Ding halt noch größer zu machen.
Okay.
Ich sag's jetzt mal ganz vereinfacht.
Ja.
Und ja, wenn man da, also ich hatte das Glück, dass ich das jetzt schon länger mache und dass ich auch schon ein Team im Hintergrund hatte, auch vorm Wackelkontakt, ein Management-Team und alles. Und auch schon ungefähr wusste, wie es so die Deals so ausschauen in der Musikwelt.
Mhm.
Weil sonst, wenn dir sowas von 0 auf 100 passiert, dann ist die Gefahr halt echt riesig, dass du dich einfach eiskalt über den Tisch ziehen lässt.
Ja.
Weil die sagen natürlich, ich sage jetzt mal blöd gesagt, ich gebe dir 20 Euro, gell, aber mehr gebe ich da nicht, weil das ist schon oberste Grenze, gell, aber dafür mache ich alles für dich.
Ja.
Und wenn du junger Künstler bist und du brauchst die Kohle, dann verläufst du natürlich in Gefahr, dass du sagst, ja, oh ja, krass, Deal meines Lebens mache ich.
Ja.
Aber das ist auch passiert, dass wenn du erstmal 20 Mal Nein sagst, weil du es vielleicht einigermaßen einschätzen kannst, dann merkst du plötzlich, wie aus 20 Euro vielleicht auch 200 Euro werden können, obwohl es ja anscheinend schon das oberste Limit war.
Zu den Zahlen habe ich gleich noch ein paar Fragen und dann würde ich die Platzhalter nochmal ersetzen wollen, aber vielleicht nochmal kurz zurück, du bist in Thailand, das Ding schießt durch die Decke, bist du dann zurückgekommen oder hast du es am Strand genossen oder wie ging es weiter?
Ja, das Genießen war da ein bisschen, es war schon irgendwie, es war der unvergesslichste Urlaub meines Lebens wahrscheinlich, also ein krasser Moment, ohne Scheiß, das war so heftig, da bin ich am Flughafen in Thailand gesessen und dann schaue ich auf mein Handy und auf einmal sehe ich, dass der Song, da gibt es Viral Charts, Global Viral Charts. Und der war in den Global Viral Charts einfach auf Platz 1. Also da war mal okay. Für ein paar Tage der viralste Song der Welt.
Ehrlich?
Und da wusste ich nicht mehr, ich konnte halt nichts, gestört, einfach nur noch gestört.
Ja.
Und dann haben wir natürlich gleich ein Videoteam organisiert, dass, wenn ich nach Hause komme, dass wir direkt ein Musikvideo zu dem Song drehen, weil das gab es ja noch gar nicht,
das
Musikvideo. Ja, und so war es dann. Bin dann heimgeflogen, direkt Musikvideo dreh.
Mhm.
Das ging dann auch komplett durch die Decke.
Und dann war der ja auch, also ich weiß nicht, kurze Zeit später dann in den Charts auf 1 und das auch einige Wochen.
Ja.
War das in der Phase eher Euphorie oder auch Überforderung?
Auf jeden Fall wirklich beides.
Ja.
Also da hatte ich schlaflose Nächte.
Echt? Warum?
Ja, weil es einfach so eine extrem krasse Situation war.
Ja.
Irgendwie, was passiert jetzt? Okay, bleib ganz ruhig, aber andererseits, was geht gerade ab? Und du hängst halt auch nur noch am... Du siehst ja auf Spotify live, wie der Song streamt.
Ach echt?
Wenn, also so in der ersten Zeit, der macht es dann immer plopp, 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 plopp.
Wenn
plop,
einer
plop,
den plop, abspielt?
Plop, ja.
Und es war dann irgendwann drrrt oder was?
Ja.
Echt?
Das war völlig krank. Also wirklich nur noch so, scheiße, das gibt's ja nicht, das ist ja brutal.
Ach krass.
Und dann halt diese extreme Situation, dass dann auf einmal die ganzen Verhandlungen losgingen, weil natürlich jedes Label anruft, weil natürlich ganz viele Produzenten anrufen. Habe ich vorher schon erzählt, dann kommt auf einmal dieser Begriff, pass auf, dass es dir keiner wegcovert.
Das musst du nochmal kurz erklären. Was ist die Gefahr beim Wegcovern?
Ja, du schreibst einen Song oder einen Hit im besten Fall und dann kommt aber eine Coverband, die vielleicht sehr etabliert ist oder ein Künstler, der sehr etabliert ist und der halt auch vielleicht davon lebt, Songs zu covern und dann machen die den Song, den du geschrieben hast, bekannt.
Okay.
Es kam ja schon hin und wieder mal vor, zum Beispiel bei Cordula Grün war es so ein Thema. Ist ja eigentlich von Josh der Song. Den kennt man schon auch mit dem Song, aber fast gleichwertig wie den Song von den Draufgängern.
Ja.
Weil die haben den Song damals aufgegriffen und haben den berühmt gemacht. Und also auch nochmal berühmter gemacht, so muss ich sagen.
Ja.
Und beide Songs sind gleichwertig gestreamt auf Spotify tatsächlich. Echt, ja? Also beide Versionen.
Aber der Josh, der Ursprungssänger, hat ja auch was von dem Cover.
Ja, GEMA-technisch hat er was von dem Cover.
Ja, aber es ist trotzdem, okay, verstehe, bei sowas wie dem Wackelkontakt, es ist schon besser, wenn du ihn selber groß machst, logischerweise.
Ja, klar,
ne?
Weil erstens bist du das Gesicht dann hinter dem Song.
Ja,
und also eine Situation zum Beispiel, Peter Wackel. Kenne ich auch mittlerweile natürlich, aber zudem hätte der Song natürlich auch wie die Faust aufs Auge gepasst.
Ja, ist er halt nicht drauf gekommen, gell?
Und da habe ich dann auch einen Anruf gekriegt von dem Produzenten von ihm, den ich aber Gott sei Dank auch schon vorher kennengelernt hatte.
Ja.
Das war halt der Vorteil in dem Moment, dass ich einfach schon die Leute kannte und wir schon so hier und da mehr oder weniger eine zwischenmenschliche Beziehung hatten, dass die jetzt nicht eiskalt gesagt haben, wir nehmen dir den Song weg. Aber war auch, willst du nicht mit Peter Wackel den Song zusammen machen und so?
Ja.
Und das würde dich nochmal so krass pushen. Habe ich auch gesagt, nee, ehrlich gesagt, nee, das ist mein Song.
Ja.
Ich habe den rausgebracht und das bleibt auch mein Song.
Ja, okay.
Und dann zum Beispiel Props an Peter Wackel. mit dem habe ich dann auch telefoniert und er hat gesagt, du, war ein Angebot, aber wenn du den machen willst, ist gar kein Stress, dann werde ich ihn aber auch nicht covern. Und das war
wirklich richtig cool. Genau, überlegst dir gut, dann werde er ihn nie covern.
nee, das war eher so, keine Angst, ich cover ihn nicht so auf die Art.
Okay.
Also ich cover ihn dir nicht weg.
Ja.
Also das war echt dann ein cooler Move von ihm, aber ja, solche Geschichten waren halt dann,
Props,
die haben mich dann wach gehalten.
Ja. Ja, okay, das waren die schlaflosen Nächte.
Genau.
Ja, okay. Wenn jetzt ein Song so groß wird, dann sehen wir von außen, sagen wir mal so, die sichtbaren Dinge, Chart, Erfolg, Streams, hast du jetzt gerade selber gesagt, Auftritte, Medien und so weiter. Remixes gab es auch, da komme ich auch nochmal gleich dazu. Aber viele fragen sich insgeheim wahrscheinlich schon auch, was bedeutet sowas finanziell und für dein Leben? Also ob es dein Leben auch wirtschaftlich verändert oder ob es einfach von außen auch größer aussieht, als es auf dem Konto vielleicht nachher ist. Jetzt konkrete Frage. Wenn man einen Nummer-1-Hit, zumal noch in mehreren Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz war es ja, ne, hat man dann ausgesorgt?
Hat man dann ausgesorgt?
Hast du ausgesorgt?
Das ist... Ich glaube, das ist, also ohne Scheiß, das klingt jetzt echt wie eine blöde Antwort, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, was man mit, und es ist viel Geld, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, also mit so einem Hit verdient man wirklich sehr viel Geld, aber man, also ich könnte es jetzt nicht, es ist nicht so, dass ich jetzt so viel Geld hätte und es jeden Tag nur noch so viel ausgeben kann, wie ich will. Also ich glaube, man muss schon dann klug was mit dem Geld anstellen. Mhm. Und wenn es danach geht, vielleicht, wenn es gut läuft, ist es auf jeden Fall eine gute Grundlage dafür, mir später mal nicht mehr so viele Sorgen machen zu müssen.
Ja. Das hast du aber sehr diplomatisch. Ja, aber oder? Wirklich. Aber wirklich. ja, okay. Sehr viel Geld heißt dann schon, das geht dann schon in den Millionenbereich.
Boah, das ist eine direkte Frage. Also es sind auf jeden Fall 150 Millionen Streams, ja.
Ja, genau, auf Spotify. Richtig. Ja gut, das kann man nicht so einfach in Geld umrechnen, glaube ich. Dazu habe ich nachher auch nochmal eine Frage. Ja. Aber ist das denn... Du musst ja keine konkrete Zahl nennen, aber es ist schon mehr als jetzt, ich sag mal, schöner Bonus, sondern es ist schon wirklich lebensverändernd, ja, die Einnahmen.
Es ist lebensverändernd, ja, okay. Würde ich schon sagen.
Ja.
Also für jemanden, der... Wie sagt man das jetzt, ohne taktlos zu wirken, aber für jemanden, der noch ein normales Gehalt verdient hat, mhm, in der Küche...
Ja.
Ich sage jetzt mal, mit 2.000 Euro oder 3.000 Euro brutto rausgegangen ist, ist das auf jeden Fall lebensverändernd, ja.
Okay.
Für, mhm, jemanden, der 50 Millionen auf dem Konto hat, ist das sicherlich nicht lebensverändernd.
Ja.
Aber für einen Normalverdiener ist das auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, zumal es ja, glaube ich, auch so ist, wenn der Song jetzt, sage ich mal so, zum Allgemeingut wird und der läuft ja jetzt dann, ich denke mal, der läuft auf jeder Wiesn ab jetzt, würde ich mal schätzen. Ja. Und der läuft wahrscheinlich auch immer im Fasching-Karneval und am Baller. Also es kann ja wirklich sein, dass der einfach beständig ist. Das ist ja finanziell auch ein Faktor, denke ich mal, oder?
Ja, also wenn das jetzt die Bands über die nächsten 10, 20 Jahre immer covern und es bleibt ein Evergreen, dann kommt da halt über die GEMA immer wieder Geld rein. Ja. Ja, das ist ja das Schöne einerseits an der GEMA, mhm, dass wenn du Urheber bist und dein geistiges Eigentum sozusagen der Öffentlichkeit preisgegeben hast und andere Künstler das verwenden, dann verdienst du daran Geld.
Ja, gut, das ist eine perfekte Überleitung, weil das würde mich hier mich auch wirklich noch interessieren. Wie setzt sich dein Einkommen als Musiker eigentlich zusammen? Also du hast schon gesagt, 150 Millionen Streams auf Spotify, ja, das ist verdammt viel. Das ist verdammt, ja, viel. Du hast aber ja auch Live-Auftritte, du hast GEMA, du hast, ich weiß nicht, Lizenzen, Merch, keine Ahnung. Was sind die wichtigsten Säulen?
Ja. Also die wichtigste Säule ist eigentlich das Live-Geschäft, würde ich sagen.
Okay.
Das hat sich jetzt vielleicht wirklich durch den Wackelkontakt tatsächlich ein bisschen verschoben, weil das so überdimensional ist, muss, ja, man ganz ehrlich sagen, dass die Streaming-Zahlen halt schon auch vor allem in dieser Hype-Phase so hoch waren. Das hat auch die Gagen überschritten, aber die Live-Gagen wachsen natürlich auch mit der Bekanntheit des Songs und, mhm, des Eumerer-Projekts wachsen natürlich auch, ist ja klar. Aber die wichtigste Säule, würde ich sagen, sind auf jeden Fall die Live-Auftritte. Ich sehe es so ein bisschen, ja, wenn man da jetzt irgendwie so tun wollte, als würde man sich mit Geldanlegen auskennen, ist es schon so ein bisschen so wie so ein Core-Satellite-Ding.
Ja.
Also der Kern sind die Live-Auftritte, die Satelliten sind die Songs.
Ja.
Und um diese Songs gibt es dann nochmal Satelliten. Also innerhalb meiner Songs ist natürlich der Wackelkontakt der Kern.
Ja. Ja.
Und der Rest ist finanziell sozusagen noch Beiwerk. Mhm. Dann gibt es noch Kooperationen, Werbung.
Mhm. Mhm.
Zum Beispiel habe ich mit Erdinger eine Kooperation oder hatte mal mit der Sparkasse eine Kooperation, mit der Bayerischen Regionalbahn und so weiter und so fort. Das sind dann auch natürlich immer so Zuckerl.
Mhm.
Dann mit Wackelkontakt kam natürlich ein Schnaps dazu, mhm, eine eigene Möbelkollektion mit Segmüller.
Also Merch.
Lauter so Zeug, ja. Merch, genau. Und Merch ist natürlich auch sau wichtig. Ja. Ja. Also gerade bei Live-Konzerten und da... sieht man, das eine hängt vom anderen ab.
Ja.
Wenn ich weniger live spiele, verkaufe ich auch weniger Merch natürlich. Mhm. Also auf Live-Konzerten geht mit Abstand am meisten Merch.
Okay.
Also viel mehr als online.
Ja. Wie viel stehen bei dir so im Publikum jetzt? Was sind so die größten Konzerte, die du hattest?
Ja, da waren jetzt natürlich schon so Festivals dabei, wo dann mal 20.000 oder sowas,
mhm,
vor einem standen, ja. So 20.000, 30.000.
Ja.
Eigene Konzerte schwankt zwischen 1.000 und 6.000, irgendwie so in der Range.
Okay, ja.
Also das ist ganz unterschiedlich, kommt natürlich auch auf die Location und auf dem Ort an.
Ja, das heißt aber, das ist zum Beispiel schon nochmal, ich sage jetzt mal nochmal eine andere Liga als jetzt, keine Ahnung, jetzt nehme ich mal so eine, weiß ich nicht, Helene Fischer oder was weiß ich, was
natürlich.
Die füllt ja dann dreimal das Olympiastadion oder so, gell? Okay, kannst du da noch hinkommen?
Unrealistisch.
Wieso?
Aber das habe ich vor dem Wackelkontakt auch gesagt.
Ja.
Also ich habe.
Hast du nicht gerade gesagt, an den Träumen festhalten?
Eben. Wenn du mich gefragt hättest, jemals auf Platz 1 in den Charts, hätte ich gesagt, im Leben nicht.
Ja, klar.
Aber war auch nie mein Ziel, ehrlich gesagt.
Ja.
Olympiahalle, ehrlich gesagt, ja, glaube ich, sowas kann schon passieren.
Ja.
Dreimal Olympiastadion.
Ja.
Da würde ich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber sagen wir mal, es ist trotzdem das Ziel.
Ja, von einmal Olympiahalle zu dreimal Olympiastadion ist auch nicht mehr so weit dann. Und was musst du dafür noch machen? Einfach weitermachen, was du jetzt machst?
Ja, ich hoffe es. Also, ich glaube, man muss einfach noch bekannter werden. Einen muss wahrscheinlich jeder kennen. Es ist natürlich heute auch was anderes. Wackelkontakt kennt jeder.
Ja.
Den Namen dahinter kennen vielleicht 5 oder 10%.
Echt, so ist das Verhältnis? Ist,
ja. Weiß ich nicht, so würde ich es jetzt vielleicht mal einschätzen. Ich habe Gott sei Dank halt schon eine sehr, sehr lange und auch relativ große Fanbase, würde ich sagen, die schon von Anfang an dabei sind.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch am Ende des Tages wahrscheinlich mehr wert als dieser kurzfristige Hype. Also ich kann jetzt schon seit, weiß ich nicht, also lang dauert es nicht mehr, dann sind es 10 Jahre einfach davon leben.
Ja.
Und das habe ich auch vor, die nächsten 10, 20, 30 Jahre noch zu tun, im besten Fall.
Ja.
Und ich glaube, das ist mehr wert auch für einen selbst, als wenn ich jetzt mit dem Wackelkontakt dieses Jahr das Olympiastadion ausverkauft und nächstes Jahr hat mich jeder vergessen.
Ja, okay.
Ja.
Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil mich würde es einfach von der Mechanik her tatsächlich interessieren. Wir haben schon gesagt, Wackelkontakt, 150 Millionen Spotify-Streams. Was kommt da beim Künstler an? Ist das für dich transparent, wo das herkommt und wie viel? Kannst du damit planen?
Ja ich kann jetzt schon damit planen, weil man kann sich's ausrechnen und natürlich kriegt man auch einfach ein Gefühl dafür. Es ist ja nicht nur Spotify, es gibt ja auch noch, was weiß ich, wie viele andere Portale. Also ich glaube, insgesamt bin ich bei auf jeden Fall über 300 Millionen Streams.
Ah, okay. Nur mit dem Song?
Nur mit dem Song. Und es ist auch unterschiedlich gestaffelt, was je nach Portal bei einem hängen bleibt. Also ich glaube, bei Apple ist es ein bisschen mehr als bei Spotify, aber unterm Strich ist bei Spotify wiederum mehr, weil 70% der Streaming-Portal-Nutzer nutzen einfach Spotify. Aber es gibt also eine Zahl, es sind glaube ich 0,0003 Cent pro, also bei 1 Million Streams sind es 3.000 bis 4.000 Euro. Ungefähr.
Bei 1 Million Streams sind es 3.000 bis 4.000 Euro mal 150. Das heißt, du hast jetzt damit, sagen wir mal, 500.000 von Spotify für den Wackelkontakt.
Und davon, das kommt natürlich nicht alles zu mir, sondern da hängt noch ein Label dran. Und also es gibt noch ein paar Abgaben und da liegt es halt dann daran, wie viel Prozent.
Was du verhandelt hast.
Ja, genau, das ist halt dann.
Aber bleibt der Großteil zumindest bei dir? Schon?
Ja.
Also mehr als die Hälfte?
Ja.
Ja, okay. Ja, okay.
Ja, es gibt aber auch viele Fälle da draußen, und ich rate euch, es nicht zu tun, wo die Künstler zum Beispiel 70% oder irgendwie sowas ans Label abgeben. Und ich finde es halt mittlerweile einfach komplett ungerechtfertigt.
Ja.
Die Welt hat sich einfach gedreht und ein Label, auch die großen Labels, wenn man ganz ehrlich ist, die können schon noch Hebel in Bewegung setzen, so die Major-Labels wie Warner, Sony und Universal.
Ja.
Aber die sind nicht mehr ausschlaggebend für deinen Erfolg als Künstler.
Ja. Was bringt dir ein Label?
Ja, ein Label ist eigentlich im Endeffekt, würde ich sagen, ein Geldgeber, der dir dein Leben als Musiker finanziert, der dir die Möglichkeit verschafft, dass du ins Studio gehen kannst mit den richtigen Produzenten, vielleicht sogar den richtigen Writern, die richtigen Songs aufnehmen kannst und dich dann positionieren kannst am Musikmarkt. Aber dadurch, dass heute Insta, TikTok und alles Mögliche gibt, kannst du dein eigener Marketingchef sein, du kannst dein eigenes Label sein, du kannst mit dem richtigen Social-Media-Videos sowas von viral durch die Decke gehen. Mhm. Ab einem gewissen Punkt brauchst du natürlich ein Management und so weiter. Aber so Verlag und Label braucht man schon ab einem gewissen Punkt, aber es ist nicht so, dass man es ohne nicht schaffen kann.
Okay.
Und deswegen finde ich so 70% Deals und so völlig überzogen.
Okay, das war das, was du vorhin mal meintest, mit, da lässt man sich anfangs sonst schnell über den Tisch ziehen, wenn man,
Und ich habe mich auch bei meinem ersten Album den beschissensten Deal aller Zeiten unterschrieben.
Ja, war eigentlich perfekt gemacht, Erfahrung gesammelt, da hat es jetzt vielleicht noch nicht so wehgetan und beim Wackelkontakt war es dann aber schon ein paar Schritte weiter.
Das war dann Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich den Lernfaktor gehabt.
Ja. Stimmt es, dass es vom Wackelkontakt einen Steve Aoki Remix gibt? Ist ja ein Star-DJ, kann man schon sagen, oder? Und wie kam das dazu? Hat der angerufen und gesagt, habe ich Bock drauf, kann ich das covern?
Sowas nicht, aber ich musste an den Auftritt denken, als du mich gefragt hast, die größten Auftritte. Und einer war halt, es war krank. Also Steve Aoki, ich habe das auf Insta mitgekriegt auch, hat in Kitzbühel, glaube ich, Wackelkontakt aufgelegt und seinen eigenen Remix draus gemacht.
Okay.
Das hat er dann hier und da und aufgelegt und dann ist über Universal Music dann dieser Kontakt entstanden, ob er nicht Bock hätte, den Remix mit mir zusammen wirklich rauszubringen.
Ja.
Und dann hatten wir auch einen gemeinsamen Auftritt am Glücksgefühle-Festival. Aha. Und das war halt... Das ist so geil, neben Steve Aoki zu
Goal.
Stehen,
mit
der Legende und seinen Song dazu singen, während er da irgendwie die Menschenmassen mit Torten bewegt.
Ja, und wenn ihr das, und das habt ihr dann zusammen rausgebracht?
Ja.
Und wie funktioniert sowas dann wirtschaftlich? Kriegt er ja auch was von.
Ja.
Aber du den Hauptteil, weil dein Song.
Ja, das kommt auch immer drauf an, wie man es am Ende dealt, aber... es ist halt immer, ich sag's jetzt mal so, wenn du jetzt ein komplett unbekannter Künstler bist und du fragst einen sehr, sehr bekannten DJ, ob er deinen Song remixt, dann liegt's auf der Hand, dass der DJ wahrscheinlich prozentual mehr kriegt als du.
Ja, klar.
Wenn du jetzt, so wie in meinem Fall, einen unglaublich brutal bekannten Song hast, aber Steve Aoki ist auch einer der weltbekanntesten DJs,
dann wird es halt
in dem Fall irgendwie geteilt.
Ja, okay. Ja, das war auf jeden Fall jetzt mal erstmal interessant, ein bisschen zu verstehen, was so dahinter passiert, Zahlen und so weiter. Achso, das wollte ich dich noch fragen, genau. Weil du auch vorher gesagt hast, aufpassen, dass nicht weggecovert wird und so, gell? Ja. Das heißt aber, es kann jeder, der Bock hat, ich könnte jetzt nachher ein Cover aufnehmen und muss dich nicht fragen.
Das stimmt, ja.
Ist das so? Ich könnte Wackelkontakt covern. Okay. Mhm. Also mache ich nicht, aber...
Also wenn man was covert und es 1:1 covert, das ist auch... Grauzone, aber wenn du nichts am Text veränderst und nichts an der Musik veränderst, dann kannst du was covern, ohne zu fragen.
Und das ist ja eigentlich nicht fair. Du kriegst dann natürlich schon auch was davon, oder? Wie läuft das dann?
Ja, also es gibt, es ist nicht fair. Ja, irgendwie denke ich mir das manchmal auch, weil ich hänge so an meinen Songs und ich will eigentlich nicht, dass irgendjemand das einfach covert, ohne mal zu fragen.
Ja,
aber es
kannst
geht.
Es nicht verhindern, ja.
Aber dafür gibt es ja die GEMA. Also die
macht das.
Was dann sozusagen das das Geld ist, was du über das Urheberrecht bekommst, das kommt alles zu dir, egal ob jemand anders deinen Song spielt oder nicht, da kriegt nichts derjenige. Aber das physische Geld, also das, was der Song streamt oder spielt, das ist bei einem anderen. Also davon hast du nichts. Also wenn jetzt du Wackelkontakt coverst und deine Version macht auch 150 Millionen,
unwahrscheinlich.
Dann sehe ich davon nichts.
Ehrlich?
Ja.
Und wie wird das Urheberrecht berechnet?
Boah, das ist so kompliziert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung genau, aber ich sag so, für mich gibt es zwei Punkte, die am wichtigsten sind und das sind die Live-Auftritte und die Airplays. Also am meisten Geld verdienst du eigentlich, wenn du deine Songs selber live spielst in der Öffentlichkeit oder eben andere Coverbands zum Beispiel deine Songs öffentlich live spielen.
Ja.
Das ist am größten gewichtet oder wenn deine Songs im Radio laufen.
Okay.
Aber geh mal über digitale Portale, so Spotify oder YouTube oder so, ist echt... marginal.
Okay.
Also viel zu wenig eigentlich.
Was spült es dir in die Kasse, wenn das Ding auf Bayern 3 läuft?
Keine Ahnung. Ich weiß es echt
nicht. Jetzt sind es eher 50 Cent, 5 Euro oder gar kein Gefühl.
Ja. wahrscheinlich irgendwas dazu, aber wirklich, ich weiß es nicht genau.
Okay.
Ich weiß
aber okay, das macht alles die GEMA, ne?
Das macht alles die GEMA, ja.
Ja, verstanden.
Und das finde ich zum Beispiel wirklich krass, wenn du Songwriter bist, du schreibst für einen Künstler, der auf Spotify verdammt groß ist und streamt ohne Ende. Mhm. Und du hast jetzt ein Viertel an dem Song, an den Urheberrechten.
Ja.
Geht ja, hast ja nicht ein Viertel, dann gibst du wieder was deinem Verlag ab. Sagen wir mal, du hast 15% an dem Song. Mhm. Dann bleibt dir, wenn der Künstler nicht live spielt, am Ende, auch wenn der Song 1 Milliarde Streams hat, einfach wirklich unterm Strich viel zu wenig übrig. Mhm. Also ich finde, da müsste es eigentlich viel mehr Geld geben für die ganzen Leute, die die Ideen geben und die Songwriter sind. Das müsste eigentlich anders gewichtet sein, gerade bei Spotify und so.
Okay. Du bist, also beim Wackelkontakt bist du natürlich der Interpret, du hast einen Text geschrieben und Songwriting hast du gesagt, zusammen mit anderen, auch, oder?
Ja.
Okay, das heißt, da verdienen noch ein paar andere auch dran mit jetzt an dem Erfolg.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay. Jetzt haben wir über die Business-Seite gesprochen, aber was mich natürlich auch frage ist, wie schaut denn jetzt seit dem Wackelkontakt bei dir eigentlich ein Tag in deinem Leben aus?
Eigentlich genau wie vorher.
Wirklich?
Nur noch ein bisschen mehr zu tun.
Ja.
Aber im Endeffekt hat sich, ich habe immer noch die gleiche Bude, die gleichen Freunde, die gleiche Freundin.
Echt, ja?
Ja, hab da, ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie danach großartig irgendwie ein neues Auto gekauft habe oder was man sich da immer alles
irgendwas
vorstellt.
Irgendwas mal gegönnt.
Ja, ich war bei mir an Hartwig essen.
Wir hatten das Thema. Jan Hartwig, also wenn ihr euch jetzt fragt, ich hoffe, ihr kennt ihn, weil er uns regelmäßig hört, aber 3-Sterne-Koch, man kann nun sagen, Deutschlands bester Koch, der, kann man jetzt ja auch offen sagen, uns auch zusammengebracht hat. Ja, deswegen sitzt du halt auch hier. War also deine Gönnung sozusagen nach dem Erfolg. Ja, okay. Ja, das kann man schon mal machen.
Ja, würde ich auch sagen. Und es lässt mich auch nicht los. Für Essen gebe ich saugern Geld aus.
Ja.
Also das ist ein Luxus, den ich mir sehr gern gönne.
Ja gut, jetzt kommst du auch aus der Szene. Wie ist denn das? Wirst du eigentlich viel erkannt?
Öfter als früher, aber ich glaube, Nina Tschuber hat da letztens auch mal irgendwie so ein Interview gebracht. Die ist ja, also ihr Gesicht ist ja 1000-mal bekannter als meins. Mhm. Und selbst sie sagt, wenn sie ganz normal durch die Stadt läuft, dann hat sie eigentlich gar kein Problem damit, dass sie irgendwie erkennt. Es kommt vielleicht hier und da mal vor.
Ehrlich?
Und dann macht man mal ein Foto.
Hätte
und
ich
so.
Bei der aber jetzt anders gedacht.
Es ist nicht so, dass die alle kreischend hinterherlaufen und du gar nirgends mehr hingehen kannst. Und ja, so ist es.
Okay.
Auf eigenen Konzerten erkennt dich natürlich jeder.
Klar.
Und ich liebe das, mit Leuten in Kontakt zu sein, aber man merkt schon, wenn man das jeden Tag macht und immer raus zu den Leuten geht und dann da mal 2 Stunden am Merchstand steht und so, kannst einfach, es geht gar nicht anders, als dass du danach, du bist einfach komplett leer.
Das glaube ich.
Und 99% der Leute sind voll geil drauf, aber es gibt halt dann immer so 1-2 Vereinzelte, die dich nicht in Ruhe lassen, die meinen, du bist jetzt deren bester Freund, die dich drängen, mit ihnen jetzt noch in den nächsten Club zu gehen und hardcore zu saufen und du kannst 1000-mal Nein sagen und sie verstehen es nicht und das ist dann das Interessante, du kannst 1000 coole Leute da haben, mit denen du redest und dieser eine zieht dir dann so viel Energie, weil du willst natürlich auch kein Arschloch sein und sagen, hey, Alter, jetzt piss dich und lass mich in Ruhe, sondern du versuchst immer nett mit den Leuten umzugehen. Aber es gibt leider immer den einen, der das nicht kapiert. Und das saugt dann schon.
Ja.
Das saugt.
Ja.
Das sind so die Schattenseiten. Aber das gehört dazu. Und da lerne ich gerade einfach auch voll damit umzugehen. Mhm. Ja.
Ben, ich würde noch gerne mit dir unsere Kategorie Fakt oder Fake machen. Die haben wir jetzt zwar schon an vielen Punkten angekratzt, die Themen. Deswegen muss ich ein bisschen selektieren. Aber 2-3 Fragen habe ich schon noch. Und es geht so, ich nenne dir ein Statement, Mythos, eine Annahme von mir. Du darfst einfach sagen, ist das Fakt oder Fake? Und dann gerne auch ein bisschen erklären. Ich fange mal mit dem hier an. Nach einem Nummer-1-Hit steht das Telefon nicht still. Fakt oder Fake?
Fakt.
Ja?
Ja.
Rund um die Uhr, oder was?
Ja, es...
Wer ruft
also
da an?
Unmittelbar nach dem Nummer 1 Hit ist wirklich so, dass das Telefon nicht mehr still steht.
Ja? Wer ruft da so an?
Labels, dann natürlich die eigenen Leute. Und also ich meine, du rufst auch die ganze Zeit Leute an, so ist es nicht.
Ja.
Jeder.
Okay.
Das ist krass.
Was war der bekannteste oder unerwartetste Anruf? Ruft da mal so der Söder an und sagt, ey, geiler Typ, bayerischer Song.
Ja, oft war es ja nicht Anrufe bei mir direkt, weil
Die Nummer hat ja nicht jeder.
Die Nummer hat nicht jeder. Aber der unerwartetste Anruf war eigentlich tatsächlich, als irgendwie Universal angerufen hat und gesagt hat, schaut ganz gut aus, nächste Woche wahrscheinlich Platz 1. Wir sind im Auto gesessen und als ich das erfahren habe, da sind mir echt hart die Tränen gekommen einfach. Also bin ich ausgestiegen und gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja. Bin ich geheult ohne Ende.
Echt?
Und das Krasse war, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt den Song Messi gehört von Lola Young. Mhm. Kennst du den Song?
Ich habe ihn jetzt nicht im Ohr, muss ich gestehen.
Weil, and I'm too messy.
Ja, doch, klar. Clean. Ja, okay.
Das war letztes Jahr mein absoluter Lieblingssong. Ja. Und das Geile war, der war auch in den Top 10 der Viral Charts irgendwie global. Und dann habe ich mir die Top 10 da irgendwie mal so durchgeschaut. Und dann war ihr Song dabei. Habe ich gehört und fand ich voll geil. Mhm. Und das war dann irgendwie so mein Song, der mich begleitet hat durch die Zeit.
Okay, ja.
Und dann habe ich diesen Newcomer Award da gekriegt. Diesen,
ja, ich weiß, welchen du meinst, aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Ja.
Ja, und ich war der erste Deutsche, der den bekommen hat und der zweite überhaupt. Und der geilste Zufall ist, die erste, die den bekommen hat, war Lola Young.
Okay.
Das war halt im Nachhinein so ein schönes...
Full Circle Moment.
Das war wirklich ein Full Circle. Es war so ein, wie hat die Hazel Brugger das gesagt? Es war so ein Slumdog Millionaire Moment.
Okay, so kann man es sagen. Ja. Nochmal Fakt oder Fake. Ein Hit entsteht heute nicht mehr im Radio, sondern auf Instagram und TikTok. Fakt oder Fake?
Fakt. Zu 80% Fakt gefühlt. Es gibt schon noch Hits, die auch im Radio entstehen, würde ich sagen. Aber bei einer anderen Zielgruppe einfach. Ja.
Okay.
Aber die Mega-Hits auf Social Media.
Echt, ja?
Ja, schon. Also, ja.
Das heißt, ist das für dich auch ein, sagen wir mal, großer Teil dessen, was du so den ganzen Tag tust, dass du die Social Media Game spielst? Oder?
Ehrlich gesagt, leider bin ich da viel zu undiszipliniert. Okay. Also ich könnte das Game viel mehr ausreizen.
Ja.
Aber ich habe einfach leider einfach Tage, wo ich mir Bock auf Social Media. Okay. Ich kann es nicht jeden Tag mein Gesicht da reinzuhalten.
Ja.
Aber ich müsste strukturiert angehen, einmal in der Woche, 7 Videos, klar und so weiter. Gibt es andere Acts, die haben das 100-mal mehr ausgecheckt.
Okay.
Aber ich müsste mehr machen.
Mhm.
Aber es ist trotzdem ein großer Teil.
Ja. Okay. Und letzte Fakt- oder Fake-Frage: Mundartmusik funktioniert außerhalb Bayerns nur, wenn sie lustig ist. Fakt oder Fake?
Also, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, irgendwie ja Fakt, gell?
Weiß ich nicht,
aber vielleicht gibt es in Zukunft auch nochmal einen anderen Beweis dafür. Ja.
Ja. Okay. Jetzt haben wir über Erfolg gesprochen, Charts, ein bisschen auch Geld, dein Leben. Und jetzt würde ich gerne nochmal zum Schluss ein bisschen mehr zu dir kommen, zu dem, was auch bleibt, wenn vielleicht der Trubel wieder ein bisschen leiser wird, wenn er das denn irgendwann wird. Ganz offen und direkt gefragt, hast du Angst, irgendwann als One-Hit-Wonder erinnert zu werden?
Wenn das nicht vielleicht für einen gewissen Teil jetzt schon so ist, eben nämlich die Leute, die nur den Song kennen, aber der Zug ist, glaube ich, eh schon abgefahren, dass ich ein One-Hit-Wonder bin. Ich bin nämlich keins, weil eben die Fanbubble zu groß ist,
okay,
glaube ich.
Ja.
Und weil zu viele Leute auch den Rest meiner Sachen Gott sei Dank feiern und ich mit denen halt schon gemeinsam den Weg die letzten 8 Jahre gegangen bin. Mhm. Also ja, es war vorher schon zu viel los, als dass das jetzt so ein One-Hit-Wonder-Stempel sein könnte, den man mir aufdrückt, glaube ich.
Ja. Jetzt hat der Wackelkontakt ja sicherlich auch Türen geöffnet. Was kommt von dir? Wo darf man sich drauf freuen?
Ja, das frage ich mich gerade selber so ein bisschen.
Ach so.
Nee, ich habe wieder einige Sachen in der Hinterhand.
Ja, Songs.
Songs, und da kommt auch einiges raus. Und ich weiß nicht, wann kommt der Podcast raus?
Der kommt, jetzt muss ich eben rechnen, Ende Juni, Anfang Juli.
Dann kann ich es erzählen. Also ich habe ja was mit Max Giesinger jetzt zum Beispiel gemacht.
Okay.
Da kommt höchstwahrscheinlich eine Nummer raus.
Mhm.
Sonst halt hier und da ein paar Featurings, eigene Songs. Aber ehrlich gesagt, ich genieße es gerade so ein bisschen, einfach wirklich genau die Mucke zu machen, auf die ich Bock habe. Ja. Ich bin gerade gar nicht so drauf, dass ich mir denke, jetzt muss der nächste Hit kommen oder so.
Ja, wollte ich dich gerade fragen.
Habe ich gar keinen Bock drauf.
Okay.
Also erstens, dieses, das musst du jetzt erstmal toppen, mhm. was ja auch hin und wieder mal kommt, denke ich mir, das ist ja das, es geht ja gar nicht. Kann man nicht realistischerweise.
So, du kannst statt 7 Wochen Platz 1 auch 10 Wochen Platz 1.
8 Wochen Platz 0 zum Beispiel.
Ja, genau.
Nee, naja. Also das geht ja nicht. Also den Druck nehme ich mir schon mal komplett.
Ja.
Mhm. Und denke mir, das ist geil, ich kann jetzt einfach nach wie vor die Mucke machen, auf die ich Bock habe. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Erfolgsrezept, das es eigentlich nicht gibt. Aber bei Wackelkontakt habe ich mir safe nicht gedacht, dass wir die Nummer 1 sind. Also wenn wir mit dem Gedanken ans Songwriting rangegangen wären, wir schreiben jetzt einen richtigen Hit,
ja.
hätten wir 100%ig einen komplett anderen Song geschrieben.
Okay.
Aber
es funktioniert also gar nicht, oder? Zu sagen, jetzt schreibe ich mal einen Hit.
Es funktioniert vielleicht schon irgendwie ein bisschen, weil du schon ein Gefühl dafür entwickelst und vielleicht ein bisschen eine Formel entwickeln kannst. Mhm. Es ist aber auch viel Business dahinter, weil du musst auch irgendwie die richtigen Leute kennen, damit der Song in die richtigen Playlists kommt, gehört auch dazu. Aber die richtig, richtig großen Songs, also die richtig, die übermäßig durch die Decke gehen, waren ja meistens immer Sachen, die sich an keine Konventionen gehalten haben, beziehungsweise nichts kopiert haben, was vorher schon mal funktioniert hat. Das kannst du natürlich niemals prognostizieren, dass es funktioniert. Mhm. Aber wenn es funktioniert, ist es meistens was wirklich neu ist. Mhm. Und das ist bei Wackelkontakt ja eigentlich auch so. Es ist ja kein Ballermann-Sound. Mhm. Ballermann-Sound ist viel, viel überproduzierter. Tausendmal mehr Spuren, viel mehr Chöre, viel mehr Instrumente und so weiter. Wackelkontakt ist ja voll minimalistisch. Dann noch der Kinderchor dazu, dann noch das Bayerische, dann noch dieses Singer-Songwriter-Ding irgendwie mit drin.
Ja.
Dann noch die übertrieben schnelle Bassdrum.
Ja, genau.
Wo eigentlich auch am Anfang die Leute gesagt haben, es ist zu schnell für Kommerz. Mhm. Am Ende war es der Kommerz schlechthin.
Ja.
Also das kann man eh nicht prognostizieren, deswegen einfach das machen, worauf man Bock hat.
Ja, aber finde ich cool, dass
mit einem leicht berechnenden Gedanken.
Ja, schon.
Also das ist klar, man braucht immer verschiedene Phasen in der Schaffungsphase.
Ja.
Erst macht man die rein kreative und dann betrachtet man es vielleicht von außen und analysiert es. Mhm. Aber versucht es trotzdem nicht zu zerpflücken.
Ja, ja. Okay. Aber finde ich interessant und auch irgendwie cool, dass du jetzt nicht sagst, okay, jetzt gehe ich an jeden Song, den ich schreibe, ran mit dem Anspruch, den noch größeren Hit zu schreiben. Ja, okay.
Ich glaube, das wäre der Tod für meine Seele.
Okay. Statement. Wenn du in ein paar Jahren auf diese Phase und auch auf diese verrückte Zeit, über die wir gerade gesprochen haben, zurückblicken wirst, worauf wirst du stolz sein?
Darauf, dass wirklich sich an meinem Familien- und Freundeskreis nichts geändert hat und dass mich alle so supportet haben und auch gemerkt haben, es gab sicher auch Phasen, wo ich echt mal down war, auch in der Zeit, weil es einfach zu viel war. Darauf bin ich stolz, dass ich da echt die richtigen Leute um mich rum gehabt haben werde. Darauf bin ich stolz. Und bin ich aber jetzt schon stolz drauf, ehrlich gesagt, froh, dass ich es echt den Schritt gewagt habe, den Musikerweg zu gehen. Ja.
Ja.
Also, ja. Wo wir ja am Anfang schon waren.
Ja, genau. Jetzt sind wir wieder
zu laufen.
Genau. Ja. Daran glauben, an die eigenen Träume glauben. Ja, schön. Benny, vielen Dank. Ich fand das extrem interessant in jeder Hinsicht und ich habe auch viel gelernt und auch das Gefühl, dich ein bisschen kennengelernt zu haben, was auch wirklich cool war. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da so offen und ehrlich drüber gesprochen hast heute an der Bar und so viele Einblicke gegeben hast. Ich hoffe, der Negroni war auch was.
Ich wollte gerade sagen, der Negroni war perfekt.
Ja.
Also der ballert auch wirklich.
Jetzt, pass auf, jetzt darfst du, genau, du kannst dann gleich,
wenn. Na, jetzt muss ich ja Häube nehmen.
Jetzt sind wir nochmal Häube. Also, Kieler, kannst gleich herrichten, wenn wir durch sind. Aber zum Ende, Beni, ist es bei uns immer Tradition, dass der Gast den Nächsten oder die Nächste erraten darf, die oder der hier an der Bar Platz nehmen wird. Und ich habe dazu drei Tipps und ein Foto. Das Foto sehen wir hier schon, könnt ihr auch sehen, wenn ihr uns zuguckt. Oh, junger Mann.
Schaut aus wie der Friedrich. Also den kennst du nicht.
Friedrich? Welcher? Der Bundeskanzler? Nee.
Nee.
Das, okay. Ja, das ist er. Und ich habe drei Tipps zu ihm. Und der erste Tipp ist, er hatte wahrscheinlich noch nie einen Einkaufszettel nötig.
Ein Einkaufszettel, also du meinst den Zettel, den man kriegt, nachdem man
eingekauft hat? Nee, wo du dir draufschreibst, was du kaufst.
Ach so, ein Einkaufszettel.
Ja.
Okay. Also entweder er kauft nie ein oder er...
Nein, das ist es nicht.
Oder er kann sich wirklich alles merken.
Mm, da sind wir nah dran.
Ja. Okay.
Weil der zweite Tipp, wo andere mitschreiben, baut er sich innere Bilder, Orte und Wege.
Mhm.
Und dritter
also er
Tipp.
Er hat so ein unglaublich ein fotografisches Gedächtnis, nicht, aber irgendwie sowas.
Oder? Ja, genau. Dritter Tipp, er vergisst nichts. Also du bist schon nah dran. Ich löse auf.
Die Gabe hätte ich auch gerne.
Ja, die will man vielleicht auch gar nicht haben. Pass auf, ich löse auf. Das ist Dr. Boris Nikolai Konrad. Der ist Gedächtnis-Weltmeister und Weltrekordhalter, Hirnforscher, Bestseller-Autor. Also jemand, der sich Dinge unglaublich gut merken kann, wo die meisten bei uns schon beim Zuhören im Prinzip kapitulieren. Und wir werden mit ihm darüber sprechen, wie unser Gedächtnis wirklich funktioniert, warum Vergessen manchmal sogar hilfreich ist und natürlich, welche Techniken wir alle lernen können. Weil am Ende sind es natürlich auch gewisse Techniken, die man benutzt, um sich Dinge besonders gut zu merken.
Auch voll interessant, mit dem würde ich auch gerne mal reden.
Ja, du kannst ihn zumindest hier virtuell dann hören beim nächsten Mal. Er wird dann nämlich der Nächste sein. Benni, an dich ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke.
Hat Spaß gemacht.
Schön war's.
Spaß hat's gemacht. Und danke auch an euch und bis zum nächsten Mal bei Nah, Neugierig und Nikrone.